Wir haben tatsächlich beide gerade keine Haustiere, habe ich jetzt mal festgestellt, was ja schon sehr häufig in unserem Leben anders war. Wenn ich mir überlege, meine Kindheit habe ich ja in deinem Haushalt verbracht und wir hatten Mäuse, Katzen, Ratten, Schlangen, Hasen,
Hunde.
einen Hund. Was hatten wir noch alles? Eklige große Spinnen, aber das lag eher am Haus als an uns. Wir hatten ja einiges an Tieren. Also eine Zeit lang deines Lebens hattest du sehr viele Tiere. Warum und warum nicht mehr?
Kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also grundsätzlich mal sind die Tiere bei uns eingezogen wegen deinem Papa. Der hatte nämlich Katzen und die haben wir einfach weiter übernommen. Ich hatte zu Hause nie Tiere. Beziehungsweise ich hatte als Kind, glaube ich, mal einen Hamster. Pucki hieß der. Und der war auch total
Pucki.
niedlich. Ja, genau. Und ich hatte mal einen Rauhaar-Dackel, stimmt. Und die
Ja,
haben
stimmt, die
irgendwie
Rauhaar-Dackel-Geschichte kenne ich.
beide ein blödes Ende genommen. Und von daher war ich dann, glaube ich, bedient von Tieren. Und
Blödes Ende genommen.
ja, mein Hund ist leider zerlegt worden von zwei Schäferhunden und das war irgendwie nicht so witzig. Und der Hamster, der ist, glaube ich, irgendwie in die Heizung gekrabbelt, das ihn auch nicht so gut getan hat. Also von daher war ich da nicht so
Okay,
begeistert.
diese Podcast-Folge nimmt einen Verlauf, der nicht abzusehen.
Aber dann.
Aber wir schneiden ja nicht, ne? Für alle, die sich schon immer gefragt haben, ob wir komische Stellen rausschneiden, nö,
Von daher war ich dann allerdings ganz guter Dinge, als ihr klein wart oder als ja, für mich so ganz klar wurde, in so einem Familienhaushalt sind Katzen schon auch sehr spannend oder irgendwelche
drin.
Tiere schon ganz spannend, auch für Kinder, damit umzugehen, auch achtsam damit umzugehen, zu gucken, wie lebt so ein Tier, was braucht so ein Tier. Pflege ich es auch, ja, wie das so üblich ist, dass man das natürlich als Eltern anschafft, mit der Hoffnung, dass die Kinder die Pflege lernen, aber wenn man nach spätestens 3 Monaten feststellt, dass das dann doch bei den Eltern hängen bleibt. Also solche Phänomene sind schon interessant und ich glaube, das ist schon schön, wenn man in einem Haushalt da offen ist für alles, was kreucht und fleucht und da auch sehr entspannt mit umgehen kann.
Mir ist gerade eingefallen, du wolltest immer Chinchillas haben. Warum das denn?
Ich mag diese großen Augen.
Bevor das auch wieder eine Stelle wird, die wir später lieber rausschneiden wollen, sag mir doch mal so ganz grundsätzlich, du hast ja natürlich auch eine energetische Sicht auf alles und damit auch auf Haustiere. Was sind Haustiere denn aus der Sicht für dich?
Also grundsätzlich ist das natürlich auch wieder eine ganz spannende Sache. Ich habe einfach über diese lange Jahre Arbeit, der energetischen Arbeit festgestellt, dass die Tiere tatsächlich in Familien immer die für die Gefühle stehen einer Familie. Also das heißt einfach, wenn die Gefühle in Familien nicht gelebt werden, tendiert das System dazu, sich einen Hund anzuschaffen zum Beispiel oder eine Katze. Also wenn die Eltern mit den Kindern nicht mehr so kuscheln, nicht mehr so nah sind, nicht mehr so eine enge Beziehung haben, diese Gefühle, die sie vielleicht auch bewegen, nicht mehr ausdrücken, dann ist die Tendenz von den Kindern auch oft da zu sagen, ich wünsche mir einen Hund, mit dem kann ich dann wieder anfassen und kuscheln. Und es ist dann tatsächlich in den Aufstellungen immer wieder festzustellen, wenn ich solche Aufstellungen für Tiere mache, dass die Hunde oder Katzen tatsächlich für diese Familie dann auch Aufgaben übernehmen. Ja? Aber das möchte ich da ganz betont auch sagen. Das ist nicht so, dass sich so ein Tier opfert, ja, was ich oft gefragt werde, das arme Tier, das opfert sich da, ne? Sondern ich betrachte das ja wirklich sehr konsequent energetisch. Und es ist einfach in Systemen immer so, dass das schwächste Glied energetisch schwächste Glied einer Familie oftmals mit Symptomen reagiert. Und das sind halt oft die Tiere, ja, also dass die im System so reagieren und dann unter Umständen auch Krankheiten entwickeln, um zu zeigen, dass in dieser Familie irgendwas nicht stimmt an irgendeiner Stelle.
Was heißt es denn konkret für unseren Zoo vor 15 Jahren oder wann das war? Also der Hund ist, muss ich jetzt mal irgendwie meinen Vater in Schutz nehmen, der Hund ist auf deinem Mist gewachsen, ne?
Der Hund war auf meinem Mist gewachsen, ja. Ich hatte ja auch einen sehr großen Hund, ne? Und das heißt, die großen Gefühle waren das, die mich da sehr bewegt haben
Ich
und die mich
beschreibe mal ganz
auch.
kurz: Es war der Bungee und
Genau.
der war irgendwie so groß wie ein Kalb etwa, ne?
Ja.
Hatte so lange zottelige Haare, war ein Bouvier
Ja.
und unfassbar tollpatschig, oder? Habe ich den in
Ein
Erinnerung?
Trampeltier, ja. Ein ganz süßer, der sich bäuchlings in jede Pfütze legte, wenn sie auch noch so klein war und entsprechend das ganze Haus versaut hat. Und man konnte mit ihm nur mit dem Auto spazieren gehen, weil der immer 10 Kilometer Auslauf brauchte und mir mein Schultergelenk leider gekostet hat. weil er so an der Leine gezerrt hat, dass man ihn kaum halten konnte, weil er sich über die Menschen gefreut hat, die ihm begegnet sind. Also für mich stand er schon für meine großen Gefühle damals im Familienfeld, ja, also die ich natürlich nicht ausgelebt habe, das ist ja auch schon ewig her. Und das war tatsächlich so. Die Gefühle, ich empfehle das zum Beispiel den Menschen, wenn die zu mir kommen mit Fragen nach ihrem Hund oder für ihren Hund, dass ich sage, ersetz mal dieses Wort Hund oder der Name vom Hund, den man dann da hat, immer durch das Wort Gefühl. Ja? Mhm. Also dass ich so sage, nicht der Hund hat das und das, sondern mein Gefühl hat das und das. Ja? Mhm. Und wenn ich das jetzt für mich jetzt mal mit dem Bungee damals so mache, ist es tatsächlich so, dass der sehr wild war, sehr ungestüm war. Also meine Gefühle waren sehr wild und sehr ungestüm. Kaum zu bändigen, vom Partner nicht beachtet. Der ist nämlich nie mit dem spazieren gegangen. Dem ist das auch ziemlich unwichtig gewesen, also diese Gefühle. Ja. Und eigentlich eine riesen Überforderung auch, die großen Gefühle. So. Also das würde ich jetzt mal so zusammenfassen.
Du warst ja letztendlich auch relativ alleingelassen damit, weil wir Kinder ja mit dem auch nicht, wir hätten auf dem reiten können vielleicht, spazieren gehen wäre ja nicht denkbar gewesen alleine.
Und das Interessante war ja auch, ich habe ja damals auch schon Seminare gegeben oder schon mal angefangen, der war ja wirklich lieb, groß, schwarz und lieb, und große, schwarze, liebe Hunde haben den Nachteil, dass die Leute grundsätzlich davor Angst haben, auch wenn er nichts getan hat. Ja, der hatte so einen Vorderbiss, so einen Unterbiss, also der Unterkiefer war ja vor und er hatte seine Zähnchen so rausstehen. Und die Leute hatten grundsätzlich, obwohl das der liebste Hund war weltweit, hatten die Angst davor. Ja, und deswegen war das eben auch schwierig, ne? Also in Kursen oder in Gruppen, den dann
Ich möchte an der Stelle kurz Hund durch Gefühle ersetzen. Alle Menschen hatten Angst vor deinen Gefühlen und deinen Gefühlen stehen ein bisschen die Zähnchen vor.
Genau.
Meine Gefühle haben Unterbiss. Ja, aber es passt schon ganz cool.
Ja, fand ich auch.
Ich habe ungefähr 3 Erinnerungen an diesen Hund und eine davon ist, dass wir im Winter mit dem an so ein Weiher spazieren gegangen sind und dann hast du so Leckerlis aufs Eis geworfen und er hat sich nicht getraut hinzugehen und wir sind dann irgendwie ein paar Tage später nochmal gekommen und er war mutiger, das Eis war aber auch dicker und er ist dann zu den Leckerlis hingegangen, die waren eingefroren. Das ist eigentlich sehr, sehr traurig, weil er dann auf diesem Eis stand und versucht hat, die Leckerlis rauszukratzen. Und jetzt spulen wir zurück und nehmen das Ganze nochmal auf und ersetzen Hund durch Gefühle. Ich weiß nicht, was da mit deinen Gefühlen war, dass die Leckerlis versuchen, aus dem Eis zu kratzen. Das würde diesen Rahmen hier vermutlich sprengen.
Genau. Und ansonsten gab es ja unzählig viele Katzen, ne? Also wir hatten ja immer Katzen oder die haben uns ja auch mal begleitet da mit den Katzen. Und
aber es waren ja nie schmusige Hauskatzen. Mhm. Die waren ja immer draußen, haben uns Mäuse gebracht und die ekligen Spinnen getötet und so. Macht das nochmal einen Unterschied, welche Rolle wir den Tieren geben?
Auf jeden Fall sind sie ja auch einfach, die gehören trotzdem zum Familienfeld dazu. Es sind trotzdem Gefühle, die man im Familienfeld hat, aber eben, ob man sie nah hat oder fern hat, damit hängt es halt zusammen. Ne?
Ja.
Und was ich noch interessante Tiere da finde, die ja auch wirklich für viele Familien sehr bestimmend sind, sind Pferde. Also dass mal als junge Mädchen oft darauf kommen, dass sie irgendwann mal, meistens Mädchen, nicht nur, auch Jungs, aber oftmals die Mädels darauf kommen zu sagen, sie wünschen sich zu reiten oder mit einem Pferd umzugehen. Ja, das ist ja in vielen Familien der Fall. Und da hat es sich für mich über die lange Zeit da auch in den Beratungen immer wieder bewiesen, dass das oftmals eine Suche von den jungen Damen oder den jungen Mädels ist nach einem starken Vaterbild, wo sie sich anlehnen können und wo sie die Stärke spüren können und die Sicherheit, die unter Umständen der Chef in der Familie nicht bieten kann, ja, wie auch immer der aussieht. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant, ja, dass man sich das als Mädchen irgendwann anscheinend wünscht, getragen zu sein, gehalten zu sein, wirklich was Starkes an der Seite zu haben, was einen unterstützt, was für einen da ist, ja, und man das dann emotional, energetisch über so ein Phänomen dann löst, dass man sagt, ich will reiten, ich will ein Pferd. So, und also wie gesagt, nicht ausschließlich bei Mädels, aber eben überwiegende Zahl ist, denke ich, bei mich.
Ich finde bei Pferden dann natürlich interessant, dass finde ich, weiß nicht, muss ich jetzt gerade überlegen, ob es noch andere Tiere gibt, aber bei Pferden ist schon sehr krass, wie raumfordernd die sind. Also ein Pferd hast du ja nicht mal eben so nebenbei. Das sind dann immer die ständig im Stall sind, die müssen den Stall ausmisten, die müssen ausreiten.
Müssen da viel für tun.
Ja. Ja. Also so ein Pferd ist irgendwie eine Lebensaufgabe.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall. Und bleibt auch eine Lebensaufgabe. Also die anfangen zu reiten und da wirklich auch ernsthaft beibleiben und das auch die ja weiter so tragen als Thema, die haben da viel Beschäftigung erstmal mit auch. Ne? Mhm. Das ist schon eine raum- und zeitfordernde und finanzfordernde Tätigkeit mit Pferden. Ne?
Was ist denn mit den kleinen Gefühlen, mit den Hamstern und Meerschweinchen?
Die sind genauso Gefühle. Ja? Also ich hab sogar auch Beratungen, wo ich Menschen berate, die kranke Meerschweinchen haben oder kranke Hamster haben und tatsächlich so deren Gefühle genauso übernommen werden von den Tieren und Trauer tragen oder irgendwelche Belastungen, Wut tragen und dann auch entsprechende Krankheiten unter Umständen entwickeln können. Mhm. Ja? Also es ist immer dann, wenn wir uns nicht in der Lage fühlen, unsere eigenen Gefühle auszuleben, dann ist es uns anscheinend ein Bedarf als Mensch, sich die Tiere zu holen, ja, oder ins Umfeld zu holen, um tatsächlich da einen Ersatz für zu haben, um tatsächlich das so ausdrücken zu können. Ich hatte jetzt gerade wieder so eine interessante Aufstellung zu diesem Thema, wo tatsächlich jemanden das so schwer fiel, das eigene Herz zu fühlen und zu erreichen, aber eine wunderbare, tierliebende und tierhegende Person ist, ja, also die ganz viele Tiere hat und in der Aufstellung tatsächlich der Hund der Ersatz für das Herz war. Mhm. Ja, also wir haben es dann auch ganz schön hinbekommen, dass sie ihr Herz wiederfinden konnte und die Bedeutung ihres Herzens auch mit allen Gefühlen und der Qualität, die da so hintersteckte, auch wieder annehmen konnte. Und der Hund als Stellvertreter jetzt in der Aufstellung, wer Aufstellungen kennt, tatsächlich eine riesen Entlastung dadurch empfunden hat und gesagt hat, boah, jetzt kann ich mich endlich erholen, ich brauche das nicht mehr tragen. Ja? Mhm. Das ist also dann so die Mini-Anekdote aus der Aufstellungsarbeit. Also das ist in den Aufstellungen mit für Tiere, ich habe ja nicht die Tiere vor Ort, sondern ich mache das ja stellvertretermäßig, ist das einfach immer wieder sehr beeindruckend, wenn man diese Stellvertreter der Tiere dann befragt, wofür sie gerade stehen und was sie für den Menschen tragen oder für das System der Familie tragen. Also richtig spannend.
Jetzt muss man aber mal vielleicht erzählen, über welchen Weg das dann geht. Die Menschen kommen ja nicht zu dir, weil sie sagen, okay, ich glaube, ich habe das Gefühl, ja, da haben wir es wieder, das Gefühl, dass ich meine Gefühle auslagere auf dieses fällige Etwas, sondern die Menschen kommen ja, weil sie sagen, der Hund pinkelt immer in die Ecke.
Genau, so. Ja, genau.
Also so rum ist das ja, ne? Also das sind dann für dich die Symptome, dass da was nicht,
okay. Genau. Also da kommt jemand, so wie du das beschrieben hast, einfach mit einem Symptom seines Tieres zu mir und fragt, was kann denn dahinter stecken? Dann kann ich mir natürlich das erstmal so anschauen und mit ihm besprechen, worauf denn dieses Tier jetzt gerade als Gefühl hinweist. Aber da ist eben dann eine Stellvertreteraufstellung mit einer Gruppe von Menschen, wo dann dieses Tier als Stellvertreter gefragt wird oder aufgestellt wird, auch wirklich immer wieder interessant, was es da dann für Antworten gibt. Ja, also was das Tier sagt, macht vielleicht immer überall der Hund sein Häufchen hin. Ja, also dass es vielleicht der Person, die da gerade mit dem Thema hat, es wirklich beschissen geht oder dass die wirklich sagt, boah, ja, mir stinkt's, ja, und mein Leben stinkt mir, ja, und der Hund zeigt's einfach, ja, oder genauso gut die Katzen oder die anderen Tiere, die einen da so begleiten können. Und das ist immer wieder für den Tierbesitzer ausgesprochen beeindruckend. Ja? Mhm. Also der möchte natürlich nicht, dass das Tier was übernimmt oder belastet ist. Auf gar keinen Fall. Das ist mir auch vollkommen klar. Will man nie. Und das Tier ist einfach nur ein Symptomträger für etwas, wo es darauf hinweist, was in dem Leben des Menschen einfach nicht stimmt. So würde ich das sehen. Ja? Mhm. Und ist damit ein ausgesprochen interessanter Zeuge von was, ja? Wo man sagen kann, okay, und wenn ich jetzt meine Ursachen mal verändere, das heißt, ich ändere mein Leben, was mir stinkt, ja, wo stinkt es mir, was kann ich denn tun, dann gehen die Symptome weg, ja, also dann kann, dann braucht der Hund das nicht mehr tun und mir irgendwie seine Häufchen überall hinsitzen oder hinpinkeln, sondern dann erledigen sich die Symptome und das ist immer wieder sehr beeindruckend, sowas zu sehen. Ne?
Aber wenn ich diese Symptome beobachte, kann ich mir ja auch irgendwie den Martin Rütter von Vox holen oder so, ja. Also es gibt ja jede Menge Tiertherapeuten,
genau.
Das funktioniert auch. Liegt es daran, dass es für dich nur oberflächlich funktioniert, oder liegt es daran, dass die mehr bearbeiten, als ihnen bewusst ist dann?
Das liegt an dem Zweiteren. Also ich finde, dass jetzt gerade der so ein Tiertrainer, wenn die wirklich so arbeiten, dass sie den Menschen mit einbeziehen in ihre Arbeit, also wenn die wirklich auch mit dem Menschen arbeiten, ne? Und das macht ja jetzt zum Beispiel Herr Rütter ausgesprochen, ja? Der sieht ja tatsächlich auch die Themen des Menschen dahinter, ja? Und sieht den Hund wirklich auch als Symptom. Das ist schon spannend, ne? Und ich glaube, dass es entweder der Fall ist, genau wie du gesagt hast, die bearbeiten mehr, als ihnen bewusst ist, ja, und würden es auch nie so bezeichnen. Ja. Also ich würde es ja jetzt als Aufstellungsarbeit bezeichnen, aber jemand, der ein Hundetrainer ist, wird das ja nie so bezeichnen, wird sagen, er arbeitet mit dem Hund. Ne. Oder aber du kannst natürlich gerade bei jetzt Hunde, bei Katzen funktioniert das ja nicht, aber bei Hunden kannst du sehr viel Macht ausüben. Ja? Du kannst einen Hund dressieren. Ne? Und das kann natürlich auch sein, dass man jemanden findet, der mit dem Hund als Hundetrainer über die Abrichtung oder über die Dressur geht, und der geht über diese Gefühle hinweg. Aber die zeigen dann weiterhin auch die Symptome. Ne?
Ja, du hast gerade gesagt, dass diese Tiertherapeuten dann gar nicht sagen würden, dass sie sich mit dem Menschen beschäftigen. Beobachte ich gar nicht so sehr, sondern da sind ja oft auch dieses... Die bringen ja meist den Menschen bei, Grenzen zu setzen oder das Verhalten zu ändern. Eigentlich arbeiten die ja nur mit dem Menschen, oder?
Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, die haben ja nicht jetzt die Psychologie des Menschen studiert, sondern die haben sich mit dem Hund beschäftigt, ja, und wissen genau, wie diese Funktionen zusammenhängen da, ne? Und gehen immer vom Hund aus. Und das ist ja auch genial dabei, ne? Dass das so funktioniert. Aber es gibt ja auch noch einen ganz anderen Aspekt der Tiere, da wirklich, wenn du jetzt schon mal so einen Umweg nochmal gehst, über was einem Tiere sonst noch so spiegeln können. Ja, da gibt es ja schon auch interessante Interpretationen, wenn einem so außergewöhnliche Tiere im Haus begegnen, was du schon gesagt hast, mit Spinnen oder irgendwas. Ja, wenn man so außergewöhnliche Begegnungen hat, dass einem eine Taube zufällig ins Zimmer fliegt oder dass einem ein Reh vors Auto läuft oder sowas. Ja, oder man im Scheinwerferlicht da irgendwie ein Wildschwein stehen sieht oder ein Fuchs oder sowas. Ja. Solche Begegnungen gibt es auch. Und da gibt es eben auch interessante Interpretationen zu. Ja. Also das kann man sich auch anschauen und sich selbst darüber noch ein bisschen mehr kennenlernen. Also ich finde auch diesen Ansatz immer wieder spannend. Da gibt es ein schönes Buch von der Angela Kemper dazu über Tierbotschaften, ja, oder Tierboten heißt das, wo solche Interpretationen drinstehen. Mhm. Und ich finde, das bringt den Menschen immer ganz viel, da mal nachzuschauen. Also gerade wenn man außergewöhnliche Begegnungen hat. Also wenn eine Grille am Fenster sitzt, ja, und man vollgezirpt wird, oder wenn ein Rabe einem durch den Garten spaziert oder ein Eichelhäher, was sonst nicht passiert, oder ein Eichhörnchen irgendwo sitzt. Also solche Tiere, die einem nicht jeden Tag begegnen, sondern mal außergewöhnliche Begegnungen mit so einem Tier, was einem das sagen kann. Das ist schon sehr spannend, finde ich.
Was war deine außergewöhnlichste Begegnung mit einem Tier?
Meine außergewöhnlichste Begegnung mit dem Tier kann ich dir gar nicht so genau sagen.
Ich habe gerade parallel überlegt, welche außergewöhnliche Begegnung ich mit einem Tier hatte.
Also ich hatte eine, aber das ist eher peinlich.
Ja, meine auch. Du zuerst.
Und zwar bin ich zu einer Messe gefahren, die mir richtig Stress gemacht hat. Wo ich auch gar keine Lust drauf hatte, weil Messen sind da erstmal vom Aufbau her und vom ganzen Aufwand her immer recht extrem, und außerdem war ich zu spät, und außerdem gibt es dann immer keine Parkplätze, und außerdem muss man furchtbar viel Zeug schleppen, und außerdem ist das ziemlich stressig. So war meine Stimmung. Und dann war ich auf dem Parkplatz angekommen, und dann lief mir tatsächlich eine Familie Eichhörnchen über den Weg, und ich fand es total niedlich. Mhm. Also es waren so große Eichhörnchen, kleine Eichhörnchen, ich fand es echt niedlich.
Ich habe so Angst vor dem Zeitpunkt, bei dem es peinlich wurde.
Nee, und dann fand ich das wirklich ein nettes Bild und habe mir dann natürlich gleich auch das Buch von Angela Kemper rausgesucht und habe nachgelesen. Und da stand dann drin, dass Eichhörnchen eigentlich für Aggressionen stehen. Und es hat halt total gepasst, ja? Weil ich wirklich überhaupt keinen Bock auf diese Messe hatte und wirklich sehr aggressiv war. Und ich fand diese Eichhörnchen eigentlich niedlich, aber eigentlich mit ihren Krallen und ihren scharfen Zähnchen stehen die tatsächlich für diese Durchsetzung und die Aggression. Mhm. Und das fand ich irgendwie witzig, weil es wirklich sehr gut passte. Oder ich hatte so 10 Eichelhäher in meinem Garten, ja, so, wo ich dann gedacht habe, was ist das denn jetzt für eine Begegnung? Hat man selten, ja, man hat mal einen Eichelhäher, aber nicht so viele. Mhm. Und was sowas dann bedeutet, auf die Gesundheit bezogen, war das ein Thema, ne? Also das finde ich dann schon spannend. Mhm. Was hast du?
Ja, also ich hatte gerade vor ein paar Tagen was ich total interessant fand. Ich saß auf meinem Balkon, und dann ist über das Haus, was dann in meinem Rücken war, ein Riesenschwarm Krähen geflogen und gegenüber haben die sich so aufs Dach gesetzt. Und es hatte so eine total spooky Hitchcock-Stimmung halt. Okay. Ne? Aber es ist jetzt nicht super ungewöhnlich. Aber meine ungewöhnlichste Begegnung ist einfach, merke ich daran, dass ich mich jetzt noch erinnere. Als ich 6 Jahre alt war, waren wir in Frankreich auf dem Campingplatz. Und da, aber mir ist auch so in Erinnerung, weil ich damit nicht umgehen konnte, da saßen so kleine Frösche.
Die süßen Goldfrösche.
Die saßen in den Toiletten auf dem Campingplatz. Welche meiner Gefühle sitzen denn in meiner Toilette auf dem Campingplatz?
Kann ich dir jetzt nicht so viel zu sagen. Meistens ist es dann die Scham oder sowas. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was Frösche bedeuten. Da habe ich mir noch nicht so Gedanken zu gemacht. Aber ich fand diese Frösche so niedlich. Die waren so goldgrün, das waren so hübsche. Aber in der Toilette gehören sie einfach nicht.
Ja, aber das habe ich, aber wahrscheinlich auch, weil ich es so skurril fand, ne? Ja, habe ich das in Erinnerung irgendwie. Ja. Ja. Was für ein Haustier würdest du dir nochmal anschaffen? Würdest du dir nochmal eins anschaffen mit deiner Erfahrung, deinem Wissen heute?
Also ich sage ja immer grundsätzlich, dass wenn ich das Gefühl hätte, mir sowas anschaffen zu wollen, würde ich es tun. Ja, also das ist nicht die Frage. Ich würde jetzt nicht sagen, man sollte keine Tiere haben. Im Gegenteil. Ja. Es geht ja eher darum, die Dinge, die man tut, zu verstehen oder bewusst zu machen. Ne? Ich finde solche Hunde nach wie vor schön, Briards oder sowas, ja, so größere Hunde natürlich auch.
Groß und viel Fell.
Groß und viel Fell und kuschelig, dass auf jeden Fall viel spazieren gehen, auch auf jeden Fall, finde ich schon schön. Oder aber auch Bengalkatzen finde ich sehr schön, die würde ich mir auch anschaffen. Aber das ist leider so, die kannst du leider wahrscheinlich nicht freilassen und ich halte nichts davon, Tiere nur in der Wohnung halten zu können, das mag ich nicht. Ich möchte die frei halten. Ne?
Dann kommen wir jetzt auf so eine Metaebene. Wenn ich davon ausgehe, dass meine Haustiere für meine Gefühle stehen und ich aber nicht die Wohnung habe, um diese Tiere zu halten, was sagt das denn aus? Jetzt bräuchten wir dieses Grillenzirpen. Aber weißt du, was ich meine? Das muss doch auch was bedeuten, wenn ich keinen
Platz für die Gefühle habe. Dass ich in einer Etagenwohnung wohne und mir gerne ein Pferd anschaffen möchte oder was? Oder
ja, oder Bengalkatzen und die haben aber keine Katzenklappe. Ich weiß nicht.
Also da würde ich jetzt, also übersetzt würde ich das jetzt sagen, dass meine Gefühle so wild sind, dass ich die einfach so nicht halten kann. Ja? So, und ich dann lieber darauf verzichte und meine eigenen Gefühle auslebe. Also so würde ich es übersetzen. Und auch mit dem Hund. Ja? Also
gar nicht so Meta, wie ich dachte.
Nein, nicht so Meta, wie du gedacht hast. Ich finde, die von der Beschreibung her sind das sehr starke Tiere. Ja. Und das mag ich total gerne, aber das wäre durchaus für mich so ein sinnvoller Verzicht zu sagen, nee, will ich nicht. Ich mag eigentlich Tiere in Haushaltung nicht, weil man kann denen, glaube ich, niemals in der gesamten Haltung gerecht werden. Ja? Also ich glaube einfach, weder vom Futter her sogar, aber eben auch von der gesamten Haltung her, denke ich, wird man den Tieren nicht gerecht. Also nicht in ihrem wahren Wildsein und in ihrem wahren Sein zur Haltung.
Zum Abschluss noch eine Sache. Ich habe gerade einen Zeitungsartikel darüber gelesen, dass Tierbestattungen immer beliebter sind und jetzt sogar der Goldfisch bestattet wird. Was sagt es über unsere Gesellschaft aus?
Über die Gesellschaft kann ich dir jetzt gar nicht.
Naja, aber wenn sowas so mehr wird, sagen, also wenn den Leuten immer wichtiger, also immer mehr Bedeutung an den Tieren ist.
Ja, also das halt, ne, was du jetzt gerade schon gesagt hast. Ich glaube einfach, dass diese fast oftmals die Verbindung zu egal welchem Haustier sehr, sehr intensiv ist und fast mehr, als wir eine Empathie oder eine Verbindung zu unseren Mitmenschen haben. Ja, also ich kenne einige, die
bedingungsloser,
auch natürlich auch abhängiger. Ja, also ein Tier ist natürlich sehr viel abhängiger davon, dass es auch gepflegt wird und dass man Verantwortung übernimmt. Aber ich glaube, dass viele Menschen sich mehr und lieber mit Tieren umgeben, als mit anderen Menschen Kontakt zu haben, weil sie sich damit ganz anders konfrontieren müssen und auseinandersetzen müssen. Es ist sehr viel einfacher, mit meinem Hund rumzukuscheln und mit dem Hund zu schimpfen und dem Leckerchen zu geben, als vielleicht mit meiner Partnerin oder meinem Partner, ja? Also wo ich mich auseinandersetzen muss. Und diese extreme Bindung, die ich da vielleicht zu dem Tier aufbaue, die zeigt sich natürlich dann auch darin, dass ich den Tod, den wir in unserer Gesellschaft eh schon sehr, sehr schwierig handeln, auch für uns Menschen. Also ich sage ja so grundsätzlich immer, der Tod ist, wenn du geboren wirst, das Einzige, was du weißt, was passieren wird. Ja, alles andere wissen wir nicht, aber das wissen wir. Aber wir schieben den halt ziemlich weit vor uns her und wir wollen natürlich nicht sterben, möglichst spät sterben und haben richtig Angst davor. Und anscheinend binden wir jetzt da an unsere Haustiere dieses Gefühl des Todes, des Abschiedsnehmen, wie auch wirklich an menschliche Gefährten und können uns da ganz schwer von trennen und erkennen gar nicht so diese größeren Zusammenhänge und da die Metaebene in dem Sinne, ja, dass man sagen kann, so,
wir haben sie doch noch die
dieses Kommen und Gehen und Reifen hier auf unserem Planeten und dass da der Tod einfach auch zugehört und auch das Loslassen von Tieren oder das Loslassen von Lebewesen, ne, oder auch Menschen. Aber da ist tatsächlich so eine Projektion auf Tiere da, die schwierig für mich auszuhalten ist oder zu beobachten ist, aber irgendwie auch verständlich.
Damit, wer hätte gedacht, dass man über Haustiere so lange sprechen kann?
Zumal wir da kein Thema mit haben.
Nee, weil wir einfach keine Haustiere haben. Ja. Aber wir könnten wahrscheinlich auch noch eine Stunde locker drüber sprechen. Aber wir sind jetzt am Ende dieser Podcast-Folge. Und wie immer sind wir sehr dankbar, wenn ihr uns Rückmeldung gebt. Wir sitzen hier im stillen Kämmerlein und freuen uns, von euch zu erfahren, wenn ihr das hier hört und entweder gut oder schlecht findet, Ideen habt, Themenanregungen habt, wie auch immer, meldet euch gerne bei uns bei Facebook, bei Instagram, per E-Mail an
kontakt@stephaniemenzel.de.
Genau, oder gerne, sehr, sehr gerne mit einer WhatsApp-Sprachnachricht an 0170 855 4406. Und dann würde ich sagen, schließen wir dieses Thema damit ab.
Das war ein wunderbares Gespräch über Tiere.
Ja.
Und ich denke, das können wir auch noch mal ausführen weiter. Und ich danke dir dafür, Janika.
Danke dir, Stefanie.